ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirk.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr.
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unsere brandneue Staffel ist da, wie gewohnt jeden Donnerstag. Wir bringen Hörspielklassiker aus den Schallarchiven mit beliebten Stimmen aus alter Zeit. Und diesmal möchte ich Ihnen einen Radioschatz von 1958 vorstellen, natürlich in Mono und in einer wunderbaren Besetzung. Einen Retro-Schocker aus einer Hörfunkreihe, die damals sehr erfolgreich war. Sie stammte aus Hamburg.
Vom Norddeutschen Rundfunk hören Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter.
Einen verzwickten Krimi. Er heißt Die Villa am Teufelssee.
Kommissar Lieberwald?
Revierwache Teufelssee.
Das ist unser Ermittler, Kommissar Liebereit. Und diese Stimme kennen Sie, wetten?
Und uns ist auch bekannt, dass dort in diesem Haus ein Mord begangen wurde.
Natürlich ist das hier wieder einmal der grandiose Hans Pätsch.
Es geht um einen Mord.
Ich bin ehrlich, im Grunde haben wir wegen diesem Mann kein Mucks vor 6 Jahren überhaupt nur gestartet. Ohne ihn wäre die Hörspielkultur dieses Landes niemals so groß geworden. Hans Pätsch ist die Stimme einer ganzen Generation.
Schneeweißchen und Rosenrot.
Den Kindern von früher ist er vorwiegend als Erzähler bekannt.
Die zwei machten ihrer Mutter nur Freude, so fleißig, fröhlich und unverzagt waren sie.
Ich bin mir sicher, dass sie sich spätestens jetzt erinnern.
Die stillere und sanftere war Schneeweißchen. Sie saß daheim bei der Mutter und half ihr, während Rosenrot lieber in den Wiesen und Feldern umhersprang. Mit den Tieren des Waldes hielten beide Mädchen gute Freundschaft.
Das hier ist eine Aufnahme für eine Kinderschallplatte des Hamburger Verlags Europa, um 1970 entstanden. Die Kinder dieser Jahre lagen meist bäuchlings auf dem Teppich und betrachteten stundenlang das Plattencover, während sie dieser warmen Stimme lauschten. Aber natürlich war dieser Hans Pätsch nicht nur ein beliebter Märchenerzähler, sondern Schauspieler.
Wir sind nochmal zu Ihnen gekommen, weil wir Sie noch einiges fragen möchten.
Denn bevor Hans Pätsch ab Mitte der 60er Jahre in den Europa-Serien mitwirkte, kannte man ihn aus unzähligen NDR-Radiosendungen. Und ich habe herrlich alte Aufnahmen mit Hans Pätsch für diese Folge zusammengesucht und natürlich auch von den anderen beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern. Die gibt's alle nach dem Hörspiel, versprochen. Es geht los. Die Villa am Teufelssee von Karl-Heinz Zeitler. Nach einer wahren Begebenheit erstmals gesendet im August 1958 auf NDR 1. Die Regie hat S.O. Wagner. Viel Vergnügen.
Herr Bertram! Herr Bertram!
Morgen, Frau Petersen. Wo brennt's denn?
Ach, Herr Bertram, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, aber ich weiß nicht. Der gnädige Herr macht nicht auf. Ich habe schon ein paar Mal geklopft.
Ja, Herr Martin wird noch schlafen.
Nein, Herr Bertram, das ist es ja gerade. Der gnädige Herr ist gar nicht in seinem Schlafzimmer. Ich wollte ihm das Frühstück bringen. Das Bett ist unberührt. Er hat sich in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen und macht nicht auf.
Im Arbeitszimmer?
Ja.
Moment, ich komme gleich mit.
Ich wollte aufräumen, da war die Tür verschlossen. Der Schlüssel steckt innen im Schloss. Ich habe geklopft, aber es meldet sich niemand. So, sehen Sie hier. Herr Martin!
Herbert, du mach doch auf. Ich bin's. Hallo! Ist denn Herr Martin auch wirklich hier drin?
Ja, wo soll er denn sonst sein? Ich habe schon im ganzen Haus gesucht, er ist nirgends zu finden. Herr Martin, machen Sie doch bitte auf.
Also nun lassen Sie mal das Klopfen, Frau Petersen. Kommen Sie, wir gehen auf die Terrasse. Vielleicht können wir durchs Fenster sehen.
Können Sie etwas sehen, Frau Petersen?
Nein. Oh, mein Gott! Herr Mertin liegt mitten im Zimmer auf dem Teppich.
Was? Gehen Sie mal zur Seite.
Herbert!
Um Himmels Willen.
Herr Kommissar, sämtliche Bewohner sind in der Halle versammelt. Es handelt sich hierbei um, ich habe die Personalien schon aufgenommen, Herrn Wilhelm Mertin, Bruder des Ermordeten, seine Ehefrau Bertha, ferner Herrn Günther Bertram, ein Freund des Toten, und die Haushälterin Frau Petersen.
Petersen, ja, danke, danke, Dorin. Stehen schon Ergebnisse fest?
Nein, Herr Kommissar. Die Herren von der Mordkommission sind noch im Tatzimmer.
Na schön, dann wollen wir mal mit den Vernehmungen beginnen.
Jawohl, Herr Kommissar.
Guten Tag, Herr Kommissar. Gestatten Sie, Mertin. Wilhelm Mertin. Ich bin der Bruder.
Kommissar Lieberhardt, bitte nehmen Sie Platz.
Danke. Ich möchte bloß wissen, wer das gemacht hat. Herbert war doch ein guter Mensch, Herr Kommissar.
Herr Mertin, ich möchte einige Fragen an Sie richten. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber der kleinste Hinweis kann äußerst wichtig sein. Wann erfuhren Sie vom Tod Ihres Bruders?
Ja, so genau weiß ich es nicht. Herr Bertram weckte mich. Es war ungefähr 21:45. Ich rannte gleich runter, aber man konnte ja nicht mehr helfen.
Wann sind Sie denn gestern schlafen gegangen?
Ich? Wann ich schlafen gegangen bin, wie spät war es denn? Meine Frau war im Badezimmer, sie bat jeden Tag um diese Zeit. Es muss so gegen 23 Uhr gewesen sein. Ja, es muss kurz nach 11 Uhr gewesen sein. Meine Frau ließ gerade das Badewasser ablaufen. Da habe ich, glaube ich, auf die Uhr gesehen.
So. Haben Sie im Verlauf dieser Nacht ein Geräusch gehört? Ein Knall oder sowas Ähnliches?
Vor 11 gewiss nicht. Und danach, wissen Sie, das Badewasser gurgelt so laut, wenn es abläuft, dass man nichts weiter hören kann. Meine Frau kam dann ins Zimmer, ich lag schon im Bett. Und während der Nacht, nein, da habe ich auch nichts gehört.
Herr Kommissar, darf ich mal stören?
Ja, bitte. Ja, was gibt's denn?
Der Rechtsanwalt von Herrn Mertin, er erwartet in der Halle.
Ach, ja, das ist ja sehr interessant. Herr Mertin, ich muss Sie bitten, noch mal in der Halle Platz zu nehmen. Wir müssen einen Augenblick unsere Unterredung unterbrechen. Dobring, bitten Sie den Herrn herein.
Herr Doktor, kommen Sie bitte herein.
Guten Tag, Müllmann. Herr Kommissar, was ist denn hier geschehen? Ich hörte eben, das kann doch nicht wahr sein.
Tja, leider doch, Herr Doktor. Und Sie sind der Anwalt des Toten?
Ja, Herr Kommissar. War es wirklich Mord?
Tja. Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls wurde er erschossen. Sagen Sie, Herr Doktor, kommen Sie zufällig hier vorbei oder war das ein Turnusbesuch?
Keines von beiden. Ich wurde herbestellt.
Herbestellt? Ach, von wem?
Mein Klient rief mich gestern am späten Nachmittag an und bat mich dringend um diesen Besuch.
Und warum?
Genau weiß ich es nicht. Herr Mertin war etwas erregt. Er bat mich zu ihm hinaus. Ich sollte das abgeänderte Testament mitbringen.
Moment mal, das abgeänderte Testament? Ja. Ach, war dieses Testament erst kürzlich aufgesetzt worden?
Ja und nein, es war ein knappes Jahr alt. Herr Mertin hatte nämlich sein ursprüngliches Testament geändert. Er hatte seinen Sohn enterbt.
Ach, Herr Mertin hatte einen Sohn?
Ja, eine dumme Geschichte. Der Junge war vom rechten Weg abgekommen, er hatte gestohlen. Als die Geschichte herauskam, hat Herr Mertin sich von ihm losgesagt und ihn auch enterbt. Ich wollte noch vermittelnd eingreifen, aber Herr Mertin ließ sich nicht umstimmen. Er verbot sogar allen Familienangehörigen, den Namen seines Sohnes in seinem Hause zu nennen. Klaus, so heißt der Junge, kam ins Gefängnis. Seine Strafzeit muss übrigens in diesen Tagen um sein.
So, und zu wessen Gunsten wurde das Testament nach der Enterbung des Sohnes geändert?
Das Haupterbe fiel seinem Bruder, Herrn Wilhelm Mertin, zu. An und für sich spricht man ja nicht darüber. Ich meine, als Notar. Doch in diesem Falle, glaube ich, darf ich es, ohne dass Sie mir erst einen richterlichen Entscheid vorlegen.
Danke, danke, Herr Doktor. Eine Frage noch. Was sollten Sie, Ihrer Meinung nach, heute mit dem Testament bei Herbert Mertin?
Ja, das tut mir leid, Herr Kommissar, da kann ich Ihnen nicht dienen. Das weiß ich auch nicht. Herr Mertin hatte darüber am Telefon kein Wort gesagt. Vielleicht eine neuerliche Abänderung oder eine Hinzufügung, aber das sind Vermutungen.
Ja. Vielen Dank, Herr Doktor, es war sehr aufschlussreich. Und wenn ich das Testament benötigen sollte,
dann steht es Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, bitte rufen Sie mich an. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar.
Wiedersehen, Herr Doktor. Herr Mertin, bitte kommen Sie jetzt.
Bitte, Herr Kommissar. Wo kam der Dr. Möhlmann auf einmal her?
Ja, der war bestellt. Und sagen Sie mal, Herr Mertin, was war eigentlich mit Ihrem Neffen Klaus los?
Ich sehe, Herr Möhlmann hat aus der Schule geplaudert. Von Klaus durfte in diesem Haus nicht mehr gesprochen werden. Verstehen Sie mich bitte richtig,
Herr Kommissar. Schon gut. Eine andere Frage. Ist Ihnen in den letzten Tagen irgendetwas an Ihrem Bruder aufgefallen?
An Herbert? Nein, nicht, dass ich wüsste.
Wann kommt Ihr Neffe Klaus aus der Haft?
Das weiß ich nicht. Aber da fällt mir etwas ein. Herbert führte gestern ein Telefongespräch. Ich war rein zufällig, versteht sich, Zeuge dieses Gesprächs. Er sprach ziemlich laut. Ich verstand nur, komm mir nie wieder unter die Augen. Und ein Lump bleibt ein Lump. Dann knallte er den Hörer auf die Gabel.
Das ist doch sehr interessant. Warum erzählen Sie das erst jetzt, Herr Mertin?
Das ist mir eben erst eingefallen, als Sie meinen Neffen erwähnten.
Ach so. Wissen Sie, mit wem Ihr Bruder telefonierte?
Tja, es kann sich doch nur um Klaus gehandelt haben.
Fassen wir noch mal zusammen. Tatbestand nach bisherigen Erhebungen. Tatzeit ca. 23 Uhr, Tatwaffe, Pistole, Kaliber 6,35. Ein Schuss, der sofort tödlich war. Herr Mertin wurde von allen gegen 21 Uhr das letzte Mal lebend gesehen und am anderen Tag erschossen von Frau Petersen und Herrn Bertram aufgefunden. So, bis dahin. Dobering, nun berichten Sie mal bitte die Untersuchungsergebnisse.
Jawohl, Herr Kommissar. Der tödliche Schuss wurde außerhalb des Arbeitszimmers abgefeuert, vermutlich durch die Terrassentür. Die von Herrn Bertram herausgeschlagene Scheibe wurde sichergestellt. Wir fanden sie im Müllkasten. Ein Schussloch, das steht einwandfrei fest, weist sie nicht auf. Dafür fanden wir einen kreisrunden Abdruck, ungefähr 3 Zentimeter Durchmesser, dessen Ursprung noch nicht feststeht. Im Garten der Villa wurden Spuren gefunden. Kratz- und Fußspuren bei der Gartenmauer, die einwandfrei besagen, dass jemand die Mauer überklettert und sich bis in die Nähe des Hauses vorgeschlichen hat. Es handelt sich um männliche Fußabdrücke der Größe 41, die zweimal existierten. Zweimal von der Mauer bis an das Haus heran. Genauer gesagt, bis an die Terrasse und zur Mauer zurück. Und beide Male muss die Person sehr schnell gelaufen sein. Der Abstand und die Tiefe der einzelnen Abdrücke beweisen das.
Gut, Dobering, die Gipsabdrücke legen Sie mir nachher bitte vor. Ja, Kommissar Lieberwald?
Revierwache Teufelssee. Wir erhielten vor einer halben Stunde einen Anruf aus der Nachbarvilla von Mertin. Eine Frau hat einen Kerl beobachtet, der verdächtig um die Mordvilla schlich.
Ach.
Sie will den Burschen auch schon am Morgen nach der Tat gesehen haben.
Donnerwetter, was haben Sie denn da veranlasst?
Ich habe gleich einen Beamten losgeschickt. Er hat den Kerl erwischt. Ich wollte nun fragen, ob Sie den Burschen haben wollen.
Aber selbstverständlich, schicken Sie ihn sofort her. Haben Sie was bei ihm gefunden?
Wichtiges nicht. Nur einen Entlassungsschein aus dem Gefängnis Lehrter Straße. Lautet auf den Namen Klaus Mertin.
Glauben Sie mir doch, Herr Kommissar, ich habe nichts verbrochen. Ich bin da nur spazieren gegangen.
So, na, sprechen Sie sich ruhig aus, Herr Schulte.
Ich bin unschuldig, Herr Kommissar, ich habe nichts getan.
Jetzt aber Schluss mit dem Gefasel. Was hatten Sie am Tag zuvor bei der Villa Mertin zu suchen?
Ich? Oh, ich war heute zum ersten Mal da. Ich ging da spazieren, auf einmal kam der Blaue... Ich meine, der Polizist. Ich dachte zuerst, der macht Spaß.
Mir ist aber gar nicht nach Späßen zumute, Herr. Wir haben nämlich die Beweise, dass Sie zweimal um die Villa stolchten. Ja? Na, was nun?
Herr Kommissar, das stimmt nicht. Nein, bitte glauben Sie mir doch.
Und uns ist auch bekannt, dass dort in diesem Haus ein Mord begangen wurde.
Ein Mord? Um Himmels Willen. Ich war es nicht. Herr Kommissar, ich schwör's. Ich war es nicht.
Na, wer denn dann?
Ich weiß es nicht. Ich bin doch bloß spazieren gegangen.
Rein zufällig, wie?
Ja.
Na Mensch, jetzt erzählen Sie mir bloß keine Märchen. Woher haben Sie eigentlich den Entlassungsschein von Klaus Mertin? Sie, wenn Sie mir jetzt nicht sofort die Wahrheit sagen, dann bleiben Sie so lange hier, bis wir die Wahrheit rausgefunden haben. Außerdem kann ich Sie wegen Mordverdacht einstecken.
Also dem Mertin seinen Entlassungsschein, den habe ich als Pfand behalten. Und bei der Villa bin ich wirklich spazieren gegangen. Ich habe auf jemand gewartet. Ihr wollte helfen. Ich bin mit ihm im Knast gewesen. Ihr habt mich dorthin bestellt. Ich habe gewartet gestern, aber er kam nicht. Na ja, da bin ich heute wieder hingegangen.
Ach nein, ein unbekannter Wohltäter bestellt Sie ausgerechnet vor die Villa Mertin. Und ausgerechnet an dem Morgen nach dem Mord.
Es war kein Unbekannter. Ich saß mit ihm zusammen im Knast. Wir wurden zusammen entlassen. Er schlug mir vor, mit ihm von vorne anzufangen. Anständig anzufangen. Ich habe ihm nicht geglaubt. Man wird zu oft enttäuscht. Da wird man misstrauisch. Er hat mich ausgelacht und mir seinen Entlassungsschein als Pfand gegeben.
Ach, Ihr Freund ist also Klaus Mertin?
Ja, Herr Kommissar, Klaus Mertin. Herr Kommissar, ich glaube nicht, dass er in dieser Sache drin hängt.
Ihren Glauben in Ehrenschulte? Wissen muss man's. Hat Ihnen Klaus Mertin etwas über seinen Vater erzählt?
Ja, hat er. Sehen Sie, wenn man über ein Jahr in der gleichen Zelle hockt, die gleichen Wände immer sieht und keine Abwechslung hat, dann fängt man an zu quatschen. Klaus hat mir die ganze Geschichte erzählt von A bis Z. Herr Kommissar, er war ja noch ein dummer Bengel, aber ein prima Junge, Herr Kommissar. Na, und als dann der Brief kam...
Was für ein Brief?
Na, von seinem Alten. Er wollte ihm verzeihen. Wenn er rauskommt, sollte er sich melden. Wir haben den alten Herrn noch am gleichen Tag, es war, glaube ich, nachmittags angerufen. Klaus sollte am späten Abend zu ihm kommen. Ich glaube, um 10 hat er gesagt und was von, ja, von unerwartetem Besuch. Aber genau weiß ich nicht mehr.
Na, was denn? Klaus Mertin sollte seinen Vater besuchen kommen?
Genau das, Herr Kommissar. Klaus wollte mich auch gleich mitnehmen, aber ich wollte nicht. Da haben wir ausgemacht, dass ich am nächsten Vormittag hinkommen soll. Na, und als ich hinkam, da wimmelt es voller Polente. Verzeihung, voller Polizei, wollte ich sagen.
Ja, schon gut, schon gut.
Ja, und da habe ich mich gleich wieder verkrümeln wollen. Ja, und den Rest, den wissen Sie ja.
Die Herren von der Polizei. Guten Tag.
Tag, Frau Tag. Petersen. Wir sind noch mal zu Ihnen gekommen, weil wir Sie noch einiges fragen möchten.
Bitte, Herr Kommissar. Wollen Sie bitte hereinkommen?
Dankeschön.
Dankeschön.
Nehmen Sie doch bitte Platz.
Danke, Frau Petersen. Bitte setzen Sie sich, Frau
Petersen. Danke.
Frau Petersen, bei der letzten Untersuchung haben Sie uns gesagt, dass Sie Stimmen aus dem Arbeitszimmer gehört haben. Wann war denn das?
Es war genau 21:45.
Also 22:15 Uhr.
Ja, ich hatte gerade auf die Uhr gesehen.
Und was wollten Sie eigentlich in der Halle?
Ich schließe jeden Abend die Haustür ab. Dazu muss ich durch die Halle. Als ich aber Stimmen hörte, dachte ich, der gnädige Herr hat noch Besuch. Die anderen Herrschaften waren ja auch schon auf ihren Zimmern. Da bin ich wieder nach oben gegangen. Denn Herr Mertin bringt, wenn er Besuch hat, die Gäste immer selbst zur Tür und schließt dann auch ab.
Aha. Frau Petersen, sagen Sie, haben Sie später noch ein Geräusch gehört? Einen dumpfen Knall oder sowas Ähnliches?
Nein, ein Knall nicht.
Ein Knall nicht? Aber was sonst?
Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Die Uhr war gerade 11:15. Da hörte ich den Gnädigenherrn schreien. Dann klappte eine Tür und der Schlüssel wurde mit einem Ruck herumgedreht, dass ich es bis zu mir heraufhörte.
Aha. Und sonst noch was?
Ach ja, ich hörte auch noch die Haustür ins Schloss fallen.
So. Und haben Sie gehört, was der Herr Mertin schrie?
Genau nicht. Er sagte, glaube ich, dabei bleibt es. Ich will nichts weiter hören. Sieh zu, wie du fertig wirst.
Und die Stimme des Gastes haben Sie nicht erkannt?
Nein, aber sie kam mir irgendwie bekannt vor.
Und Herr Mertin, er hat diesen Besucher geduzt?
Ja, Herr Kommissar, das habe ich deutlich gehört.
Nun, Frau Petersen, sagen Sie, am nächsten Morgen, war da die Haustür verschlossen?
Ja, aber natürlich. Sogar der Riegel war zu. Ja,
Herr Mertin hat sich aber doch in seinem Zimmer eingeschlossen. Das haben Sie doch deutlich gehört.
Ja, das habe ich deutlich gehört.
Und kurz nach 11 wurde er erschossen. Ist also keineswegs anzunehmen, dass er die Haustür verschlossen hat.
Nein, das stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ja. Na gut, Frau Petersen. Das wäre alles. Vielen Dank. Dummerin?
Ja, Herr Kommissar?
Kommen Sie, wir wollen zum Präsidium zurück.
Ja.
Also, Frau Petersen, nochmals Dankeschön.
Bitte schön.
Auf Wiedersehen, Frau Petersen.
Auf Wiedersehen.
Na, dieses Gespräch war ja mehr als interessant. Wo haben Sie sich denn die ganze Zeit rumgetrieben, Dobering?
Ich habe mich im Hause umgesehen und bin in der Rumpelkammer gelandet. Was würden Sie sagen, wenn ich wüsste, woher der runde Abdruck auf der Scheibe stammt?
Ach, haben Sie was gefunden?
Sie kennen doch die Kindergewehre, nicht? Die mit Bolzen schießen, solchen Holzstäbchen, die vorn so einen Gummisauger haben.
Ja, ja, natürlich. Und?
Wenn man solchen Bolzen mit Speichel auf eine Scheibe drückt, dann kann man, nachdem der Kitt entfernt ist, mit dem Bolzen die Scheibe ganz bequem herausnehmen. Durch so ein Fenster kann man dann auch schießen, ohne dass die Scheibe kaputt geht. Allerdings hat die Scheibe dann einen kreisrunden Abdruck.
Sie kommen, Herr Kommissar. Ich habe eine Überraschung für Sie.
Ja, was gibt's denn, Schulze?
Wir haben einen jungen Mann für Sie. Die Wasserschutzpolizei hat ihn eingeliefert. Er wollte Selbstmord begehen. Man hat ihn gerade noch rechtzeitig aus dem Wannsee gefischt.
Oh, Menschenskind, Schulze, Selbstmörder sind doch gar nicht mein Ressort.
Na, der schon. Sie haben ja nach ihm eine Fahndung ausgeschrieben.
Fahndung? Wieso? Wie heißt er denn?
Klaus Mertin. Er sitzt in Ihrem Büro. Dobering ist bei Ihnen.
Oh, danke, 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 Schulze. Ach, der Herr Mertin Junior. Na, herzlich willkommen, junger Mann. Na, Dobering, hat er schon was erzählt?
Nein, Herr Kommissar, ich habe auch noch nichts gefragt. Ich wollte warten, bis Sie da sind.
Zigarette?
Danke.
Na?
Ich war es nicht, Herr Kommissar. Ich habe meinen Vater nicht erschossen.
Ja, das hat ja noch niemand behauptet, Herr Mertin. Ich denke, wir vereinfachen die Sache. Erzählen Sie uns bitte Ihre Geschichte. Eine Bitte habe ich allerdings, in Ihrem Interesse. Bleiben Sie bei der Wahrheit.
Ich werde es genauso erzählen, wie es sich abgespielt hat. Am Tag vor Vaters Tod habe ich ihn angerufen. Er schrieb mir, dass wir uns versöhnen wollten. Hier ist der Brief.
Ja?
Ich habe eingesehen, dass ich eine Dummheit gemacht habe. Ich habe es bereut, das sagte ich auch zu Vater. Ich bat ihn um eine Aussprache und die sagte er mir zu. Da ich nun nicht den Verwandten begegnen sollte, mein Onkel Wilhelm und Tante Bertha waren zu Besuch bekommen, bestellte er mich um 22 Uhr. Ich war pünktlich.
Ach, eine Frage, warum sind Sie nicht durch die Gartentür gegangen? Warum sind Sie über den Zaun geklettert?
Ich wollte vorsichtig sein. Ich sah Licht im Arbeitszimmer und lief zur Terrasse und klopfte und eröffnete mir die Terrassentür. Wir gingen in das Arbeitszimmer und sprachen uns aus. Vater war sehr nett. Er sagte, die alten Dinge solle man ruhen lassen. Meine Strafe hätte ich hinter mir. Er bot mir eine Chance, eine Arbeitsstelle bei einem Bekannten von ihm. Ich wollte aber etwas anderes. Er blieb hart und meinte, ich solle es mir genau überlegen. Er gab mir eine Stunde Bedenkzeit.
Was? Mitten in der Nacht eine Stunde Bedenkzeit? Klaus, wir hatten doch ausgemacht, nicht zu lügen.
Das ist nicht gelogen, bestimmt nicht. Vater sagte, ich solle noch einen kleinen Spaziergang machen. Er habe sowieso noch eine Besprechung, das würde gerade gut passen.
Moment mal, noch eine Besprechung? Mit wem denn?
Das weiß ich nicht. Ich bin dann im Wald spazieren gegangen. Ich war drauf und dran, nicht mehr zurückzugehen. Ich wollte nicht zu dem Bekannten von Vater. Wir wollten auswandern.
Wer ist wir?
Schulte und ich. Schulte saß mit mir im Gefängnis. Er ist ein feiner Kerl. Ich wollte ihm helfen. Wir wollten zusammen von vorne anfangen.
Ja, und dann?
Dann bin ich langsam doch wieder umgekehrt und zum Haus zurückgegangen. Vater hatte doch wohl recht gehabt. Ich ging den alten Weg zurück. Als ich kurz vor dem Haus war, sah ich jemanden aus der Haustür treten. Ich wollte nicht gesehen werden. Ich habe mich versteckt. Der Mann schlich am Haus entlang und ging auf die Terrasse. Im Schatten blieb er stehen. Jetzt konnte ich nicht vorwärts und nicht rückwärts. Der Mann hätte mich sonst bemerkt.
Ja, weiter.
Der Mann trat an die Terrassentür. Er machte etwas an der Scheibe. Plötzlich hob er die Hand. Ich sah eine Pistole, dann hörte ich einen dumpfen Knall. Ich war wie gelähmt. Ich wollte schreien. Ich konnte nicht. Ich brachte einfach keinen Ton aus der Kehle. Dann lief der Mann wieder auf die Haustür zu und verschwand im Innern. Ich hörte noch den Riegel knirschen. Dann war Ruhe. Völlige Ruhe.
Meine Damen und Herren, ich habe Sie heute nochmals hergebeten, weil ich Ihnen den Mörder Herbert Mertins vorstellen will. Sie alle kennen ihn.
Da bin ich aber wirklich gespannt.
Außerdem habe ich noch jemanden mitgebracht, dessen Anwesenheit wir benötigen. Dobering, führen Sie bitte Herrn Klaus Mertin herein.
Ich glaube nicht, dass es im Sinne des Verstorbenen ist, wenn der Junge hier ins Haus kommt.
Bitte, lassen wir doch den Familienstreit aus dem Spiel, ja? Nehmen Sie Platz, Klaus.
Danke, Herr Kommissar. Guten Tag.
So. Dann wollen wir beginnen. Ich will den Ablauf der Tat vom Tag des Mordes an zu rekonstruieren versuchen. Am 12. März erhielt Herbert Mertin einen Telefonanruf. Sein Sohn Klaus war aus dem Gefängnis entlassen und rief seinen Vater an. Die beiden verabredeten eine Zusammenkunft am gleichen Abend um 22 Uhr. Sein Bruder Wilhelm Mertin war zufällig Zeuge dieses Gesprächs. Herbert Mertin rief im Anschluss an dieses Gespräch seinen Anwalt, Herrn Müllmann, an und bat ihn für den nächsten Tag zu sich. Wir können daraus den Schluss ziehen, dass der Ermordete seinen Sohn wieder in die Erbrechte einsetzen wollte. Aber dazu kam es ja bekanntlich nicht mehr. Klaus war an diesem Abend pünktlich. Er sprach auch mit seinem Vater. Frau Petersen wurde unfreiwillig Zeugin dieses Gesprächs. Vater und Sohn einigten sich nicht. Klaus lief davon. Sein Vater hat ihm eine Stunde Bedenkzeit gegeben. Das war gegen 22.30 Uhr. Sein Vater hatte vorher noch etwas von einer Besprechung gesagt, die er trotz der späten Stunde noch haben würde. Um 23 Uhr hörte Frau Petersen dann die...
Herr Bertram, na bitte, bleiben Sie doch sitzen. Wo wollen Sie denn hin?
Mir war so, als ob das Telefon geklingelt hätte.
Na, wenn schon. In der Halle sitzen noch ein paar Beamte. Die werden das Gespräch schon annehmen.
Also... Frau Petersen hörte, wie Herbert Mertin mit erregter Stimme rief, dabei bleibt es, ich will nichts mehr hören, sieh zu, wie du fertig wirst. Das war um 23 Uhr. Klaus hatte zu diesem Zeitpunkt das Haus schon verlassen und war bereits wieder auf dem Rückweg. Frau Petersen hörte weiter, wie die Tür vom Arbeitszimmer abrupt abgeschlossen und der Schlüssel wieder rumgedreht wurde. Und dann hörte sie kurz danach die Haustür ins Schloss fallen. Der Mörder hatte das Haus verlassen und ging zur Terrasse, um von dort den tödlichen Schuss abzugeben, den er gut vorbereitet hatte. Er hatte nämlich die Scheibe bereits vom Kitt gelöst und konnte sie mit Leichtigkeit unter Zuhilfenahme eines Gummisaugers aus dem Rahmen heben. Dann schoss er und setzte die Scheibe wieder ein. Zugeben, er ging sehr raffiniert vor. Aber er hatte Zeugen. Einen Zeugen. Und das konnte er nicht wissen.
Klaus war nämlich inzwischen wieder im Garten angelangt und sah den Mann in den Garten kommen. Er verfolgte auch genau die Tat. Er sah auch, wie dieser Mann wieder im Haus verschwand.
Das ist wohl ein bisschen übertrieben. Wer will bei der Dunkelheit etwas erkennen können? Außerdem würde ich einem Verbrecher kein Wort glauben.
Woher wollen Sie wissen, wie dunkel es war, Herr Mertin? Sie haben doch schon geschlafen.
Wie? Ach so, ja, natürlich, ich habe schon geschlafen. Ich halte überhaupt die ganze Sache für ein Hirngespinst, die sich der Klaus da ausgedacht hat. Ein Gummisauger von einem Kindergewehr.
Ja, natürlich, das kann Theorie sein. Vielleicht hat auch Klaus geschossen. Aber woher wissen Sie, dass das ein Gummisauger von einem Kindergewehr war, Herr Mertin?
Woher ich das weiß? Ich habe mir das gedacht.
So, Sie haben sich das gedacht. Und wie kommt dieser Gummisauger in Ihren Nachttisch?
Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Wer hat das getan? Ich habe ihn doch in die Rumpel...
In die Rumpelkammer geworfen. Das wollten Sie doch sagen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Da haben wir ihn auch gefunden. Herr Mertin, Sie waren der späte Besucher, der von den Ermordeten hinausgeworfen wurde. Sie wollten Geld und für den Fall, dass es Ihnen verweigert werden sollte, hatten Sie vorgesorgt. Sie lockerten die Scheibe schon vorher. Sie besorgten sich den Gummisauger. Sie haben den Mord ganz genau geplant. Sie wählten auch die Zeit. Die Zeit, in der Ihre Frau ihr tägliches Bad nahm. Genau eine Dreiviertelstunde hatten Sie Zeit. Ihre Frau sah Sie im Bett liegen, als Sie ins Badezimmer ging, und Sie lagen im Bett, als Sie es wieder verließ. Sie hatten also ein Alibi, dachten Sie. Sie waren aber zu schlau. Sie dachten zu kompliziert. Wilhelm Mertin, ich verhafte Sie unter dem dringenden Verdacht, in der Nacht vom 12. zum 13. März Ihren Bruder erschossen zu haben.
Nein, 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 nein! Ich wollte es nicht. Hätte er mir das Geld gegeben, dann... Nein, nein, lassen Sie mich los! Los, lassen! Los, lassen!
Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter
die Folge Die Villa am Teufelssee von Karl-Heinz Zeitler. Es sprachen Kommissar Liebereit Hans Pätsch, Assistent Dobering Rolf Nagel, die Haushälterin Frau Petersen Erna Nitter, der Hausfreund Günther Bertram Peter Frank, Wilhelm Mertin Richard Laufen, Bertha Mertin Ruth Pölzig, der Anwalt Dr. Möhlmann Paul Schuch, der Zellengenosse Schulte, Hans Irle, Klaus Mertin, Heinz Dunkhase und der Polizist von der Revierwache Teufelssee war Gerd Segatz. Die Regieassistenz hatte wie so oft Karl-Heinz Zeitler, der ja zugleich auch der Autor dieses Krimis war, die Regie hatte S.O. Wagner und diese 36. Folge von Die Jagd nach dem Täter lief erstmals am 3. August 1958.
Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet.
Die Jagd nach dem Täter ist die Klassikerserie des NDR. Im Februar 1957 lief sie zum ersten Mal und bis 1964 wurden 126 Folgen produziert.
Ich will den Ablauf der Tat vom Tag des Mordes an zu rekonstruieren versuchen.
Jeder gute Radiokrimi hat eine Schlussrunde, in der der Kommissar alle Beteiligten versammelt, um die Fakten zu rekapitulieren und den Täter aus den Verdächtigen herauszuschälen.
So, dann wollen wir beginnen.
Das hier ist noch einmal Hans Pätsch als Kommissar. Er war ein Radiostammschauspieler des Nordwestdeutschen, später Norddeutschen Rundfunks.
Wenn jemand schwindelt, erzählt er meistens Dinge, mit denen er schon mal irgendwie zu tun hatte. Das heißt, er erfindet nichts aus der Luft. Verstehen Sie, es wäre ihm zu gefährlich, weil er sich dabei zu leicht verplappern könnte.
Hans Pätsch spielte mehrfach in den Die Jagd nach dem Täter Krimis mit. Hier ist er 1957.
Er wird also beispielsweise Angelegenheiten ihm bekannter Leute benutzen.
Die 17. Folge, wieder als Kommissar ein anderer, denn schließlich tauchte keine Figur mehrfach auf, wohl aber die Darstellerinnen und Darsteller. Und obwohl die Hamburger Studios sein zweites Zuhause wurden, war Pätsch einer der seltenen Gäste bei Die Jagd nach dem Täter. Nur viermal war er dabei.
Es kann doch gar nicht anders gewesen sein.
Zum Vergleich, seine Kolleginnen und Kollegen wie etwa Ida Ehre mit 7 Auftritten, Manfred Steffen mit 21, Herbert Steinmetz mit 29, Herbert A.E. Böhme mit 32 und Helmut Peine mit rekordverdächtigen 41 Auftritten übertrumpften Pätsch damals.
Fassen wir noch mal zusammen.
Hans Petsch wurde 1909 im Elsass geboren. In den frühen 1930er Jahren wurde er Schauspieler. Nach dem Zweiten Weltkrieg landet er am Hamburger Thalia Theater. Dort spielt und inszeniert er fast 30 Jahre lang.
Seien Sie doch vernünftig, Dr. Sauvage. Ich bin Ihr Anwalt. Sie müssen mir vertrauen.
Und das ist er in einem der ältesten Kriminalhörspiele überhaupt.
Ich brauche einige Zeugen, die Ihre Frau gekannt haben.
1956, eine NWDR-Produktion. Hier spielt er einen Anwalt.
Lassen Sie uns zur Staatsanwaltschaft gehen. Nicht wahr? Sie werden Ihre Aussage dort wiederholen. In aller Ausführlichkeit.
Ja.
Eine Miniserie, würde man heute sagen. Ein dreiteiliger Radiokrimi nach Georges Simenon.
Die menschliche Gerechtigkeit interessiert sich nur für die wirkliche Tat.
Hans Petsch in Der Passagier vom 1. November. Er spielt neben Hans Lothar, Inge Meisel, Walter Richter und Alfred Balthoff. Hochkarätiger ging es damals kaum. Aber ich habe noch eine ältere Hörspielaufnahme mit Hans Petsch für Sie. Hier kommt sie.
Was mich sonst ausschließlich hergezogen hat, das ist der Wunsch gewesen, mal wieder bei deinem Vater zu sein.
Kein Krimi, sondern ein Theaterstoff, 1949 im NWDR aufgenommen.
Überhaupt, du, wenn ich nicht ganz versumpft bin, denn wirklich, ich halte mich immer noch. Hauptsächlich verdanke ich das deinem Vater. Einen Lehrer wie ihn, den gibt's gar nicht mehr.
Michael Kramer heißt dieses historische Hörspiel, ein Drama von Gerhard Hauptmann.
Ich behaupte, auf wen dein Vater einwirkt, der kann nie gänzlich verflachen im Leben. Er wühlt einen auf bis zum Grunde. Er hat uns alle so durchgewalkt, uns Schüler, die Kleinbürgerseele so ausgeklopft. Man kann darauf fußen, solange man lebt.
Ja, hier spürt man die Theatersprache. Ein Hörspiel, das nur mit dem Text auskommen musste, denn für aufwendige Effekte und Geräusche gab es in den späten 40er Jahren noch keine ausreichende Technik. Michael Kramer gehört zu den wenigen erhaltenen Funksendungen der Radiofrühzeit, in denen Hans Petsch dabei war. Und trotzdem habe ich jetzt eine Aufnahme mit ihm, die noch älter ist. Achtung!
Hör mal, David, soll ich dir meine unmaßgebliche Meinung sagen? Du bist mit Faber auf dem Holzweg. Vielleicht hat der Mann Motten im Pelz. Aber dass er ein Pseudonym benutzt, stempelt ihn noch nicht zum Verbrecher.
Ja, Sie erkennen es am Rauschen und am Knistern. Das hier ist kein Hörspiel, sondern ein Film.
Bist wohl noch in Gedanken bei Faber, wie? Sag das aus dem Kopf. Du klammerst dich an einen Strohhalm.
Ein britischer Spionagefilm namens Night Boat to Dublin. 1945 gedreht, 1946 kam er in die Kinos und kurz danach entstand diese deutsche Synchronfassung. Rauschgift an Bord, lautete der Titel hierzulande. Petsch sprach in diesem schwarz-weißen B-Film den Begleiter der Hauptfigur.
Du glaubst doch nicht auf die Art, den Mann zu finden. Abwarten.
Dieser Rauschgift-an-Bord-Film ist nicht weiter erwähnenswert, wäre da nicht die deutsche Fassung. Sie entstand bei der Rhythmoton Film Hamburg. Das war ein Synchronstudio aus der Anfangszeit der serienmäßigen Produktionen. Nur wenige Filme wurden hier eingedeutscht. Und eben weil das Studio seinen Sitz in Hamburg hatte, besetzte man die verfügbaren Stimmen des Nordens. Neben Hans Petsch sind hier Helmut Peine, Hermann Lenschau und Josef Offenbach dabei. Sie alle spielten auch mal bei Die Jagd nach dem Täter mit. Auch Marianne Kehlau und Katharina Brauren waren in der deutschen Tonspur zu hören. Sie wurden 20 Jahre später Stammsprecherinnen beim Hamburger Kinderhörspiellabel Europa. Und eben dies wurde ja auch für Hans Petsch zum Beliebtheitsbooster.
Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
Tatsächlich machten ihn erst die vielen Kindergeschichten, die er seit Mitte der 60er Jahre einsprach, einem breiten Publikum bekannt. Bei Miller International Schallplatten GmbH Quickborn. Und dieser Name ist einer ganzen Generation von Kindern von der Rückseite von Platten und Kassetten vertraut. Im Kleingedruckten war er zu lesen.
Das Wirtshaus im Spessart.
Vor 60 Jahren, 1966, entstand dieses Hörspielmärchen.
Vor langer Zeit war der Spessart einmal ein finsterer, gefürchteter Wald. Und unheimliche Dinge, erzählt man, haben sich dort zugetragen.
Die Europa-Kinderserie. Über 30 Jahre lang veröffentlichte man zahllose Aufnahmen klassischer Märchen. Wohlgemerkt zu einer Zeit, als kommerzielle Hörspiele, speziell für Kinder, erstmals zum Kauf angeboten wurden. 5 Mark haben die Platten in der Anfangszeit gekostet.
Hanni und Nanni sind immer dagegen.
Und das hier ist eine der ersten Hörspielserien, Hanni und Nanni.
Hanni und Nanni, die lustigen Zwillinge, saßen am Rande des Tennisplatzes, tranken Limonade und führten eine lebhafte Unterhaltung mit ihren beiden Freundinnen.
Hanni und Nanni sind immer dagegen. Was ein Titel. Hans Petsch erzählte auch der Struwwelpeter, die Hexe Schrumpeldei, der kleine Muck und er spielte bei Fünf Freunde, bei Asterix und den drei Fragezeichen Gastrollen. Aber auch in Kinofilmen sah man Hans Petsch, in Natürlich die Autofahrer, in den Buddenbrooks und im Edgar-Wallace-Film Die toten Augen von London.
Ja, das wird Sie vielleicht in Erstaunen setzen, aber ich weiß erst seit einer Stunde, dass meine Tochter am Leben ist.
1961 entstand dieser schwarz-weiße Wallace-Kinokrimi, natürlich in Hamburg, ein Highlight der Reihe. Hans Petsch ist hier ein britischer Gentleman, der mit seinem Anwalt seine Finanzen ändern will.
Die Versicherung geht zugunsten wohltätiger Organisationen.
Nein, das möchte ich eben ändern. Es soll alles meiner Tochter gehören. Ja, setzen Sie bitte den Namen ein. Eleanor Finlay. Aber damit alles klar geht, werde ich die Sache heute noch von einem Notar bestätigen lassen.
Ja, ganz wie Sie wünschen, Mr. Stewart.
Ja, und damit hat Mr. Stewart, ohne es zu ahnen, sein Todesurteil gefällt. Denn der Anwalt gehört zu einer korrupten Mörderbande und ist selber auf das Erbe seines Mandanten scharf. Hans Petschs Figur hat nur einen Kurzauftritt. Die toten Augen von London fordern ihr Opfer. Und die Mordszene ist eine der effektvollsten und zugleich bescheuertsten der Filmgeschichte geworden.
Das ist doch Wahnsinn, was Sie da tun.
In den kommenden Jahren war Petsch in traditionellen Hamburg-Fernsehserien wie Polizeifunk ruft, Hamburg Transit und Die Unverbesserlichen zu sehen. In den 80er Jahren war er bei Das Erbe der Guldenburgs und dreimal in der Schwarzwaldklinik dabei. Im letzten Film mit seiner Mitwirkung hörte man ihn wieder als Erzähler. 1998 sprach er die Einleitung in Tom Tykwers Lola rennt. Ich möchte noch einmal auf unser Die Villa am Teufelssee-Hörspiel zurückkommen. Wir springen noch mal an den Anfang.
Herr Mertin, ach, machen Sie doch auf!
Sie erinnern sich, so ging es los mit der verzweifelten Haushälterin Frau Petersen.
Machen Sie doch bitte auf!
Also nun lassen Sie mal das Klopfen, Frau Petersen.
Und die entdeckte zu Beginn den Toten.
Oh, mein Gott, Herr Mertin liegt mitten im Zimmer auf dem Teppich.
Was?
Das ist die Schauspielerin Erna Nitter.
Ich schließe jeden Abend die Haustür ab, dazu muss ich durch die Halle.
Erna Nitter gehörte ebenfalls zu den Dauergästen von Die Jagd nach dem Täter und ihre Rolle war im Grunde immer die gleiche.
Man müsste vielleicht mal nachsehen, ob ihr nicht was passiert ist.
Genau, sie war immer die Haushälterin.
Bitte, hier ist der Schlüssel. Nun können wir nachsehen.
Die am Anfang die Leiche finden muss.
Um Gottes Willen! Da!
Ja, da liegt der tote Mieter. 12-mal war Erna Nitter bei Die Jagd nach dem Täter in dieser Funktion zu hören.
Es war der Morgen, an dem das passiert sein soll.
Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen?
Nein, es war alles wie immer.
Und jedes Mal wurde sie zur artigen Zeugin.
Ja, Herr Kommissar, das habe ich deutlich gehört.
Erna Nitter wurde 1888 geboren, eine der ältesten Stimmen, die wir in Kein Mucks je gehört haben. Sie war schon Schauspielerin, als Deutschland noch einen Kaiser hatte. 1958, also zur Zeit der Aufnahme von Die Villa am Teufelssee, war Nitter 70 Jahre alt.
Sie könnten uns sicher helfen, den Täter zu überführen.
Ja, gern, Herr Kommissar.
Und genau so wie Erna Nitter klang, so sah sie auch aus. Ihre Stimme war mir beim ersten Hören sofort vertraut. Und ich habe lange überlegt, woher eigentlich. Und dann erinnerte ich mich an ein anderes Hörspiel, und zwar eines für Kinder. Ich spiele Ihnen das mal vor.
Ich möchte bloß wissen, was das heißen soll. Was das heißen soll. Jetzt ist es schon 18.20 Uhr. Der Zug müsste doch längst da sein. Hat vielleicht Verspätung.
Ein Ausschnitt aus Emil und die Detektive. Ich weiß nicht, ob Sie auch sofort einen Erinnerungsflashback bekommen, aber es wäre nicht ganz unwahrscheinlich, denn dieses Emil und die Detektive-Hörspiel von 1962 gehört immer noch zu den bekanntesten Audiofassungen der Erich Kästner-Vorlage.
Aber wir haben's doch ganz genau beschrieben.
Erna Nitter als Emils Oma aus Berlin. Sie soll den Enkel am Bahnhof Zoo abholen, doch Emil ist nicht im Zug, weil er in eine Diebstahlgeschichte verwickelt wird. Und nun macht sich die Oma Sorgen.
Ach, die Sache gefällt mir nicht. Die Sache gefällt mir nicht.
Oh, die Sache hier fällt man nicht. Erna Nitter hörte man auf dieser Kinderhörspielschallplatte neben Helmut Peine, Manfred Steffen, Friedrich Schütter und Heinz Reinke. Sie alle waren auch oft bei Die Jagd nach dem Täter dabei. Und damit konnte diese Polydor-Aufnahme von Emil und die Detektive ihre Hamburg-Verortung nicht leugnen. Ich habe jetzt noch eine ganz besondere Erna Nitter-Aufnahme für Sie und ich glaube, ich konnte Ihnen in über 150 Kein-Mucks-Folgen noch keinen spektakuläreren Clip vorspielen, aber diesmal schon. Erna Nitter, ich sagte es schon, war Jahrgang 1888 und das hier ist sie im Jahr 1912. Achtung!
Plötzlich ein Stoß verspür ich und verschreck ich frei.
Die Prinzessin guckt der Hude, fällt von der Juwelenbude.
Alles rauf, denn sie kauft sich was aus Goldheit ein.
Ja, ich kann Ihnen hier viel erzählen, aber glauben Sie mir, das ist Erna Nitter Götz. So hieß sie in den 1910er Jahren kurze Zeit mit dem Schauspieler Karl Platen in einem Lied namens Untern Linden. Ein Schlager von Walter Kollo, gesungen von Erna Nitter, eine historische Grammophonplatte.
Bin ich dann fertig?
Ja, danke, Frau Bock.
Und wir kommen zur nächsten Figur aus, die Villa am Teufelssee.
Guten Tag, Herr Kommissar. Gestatten Sie, Mertin. Wilhelm Mertin. Ich bin der Bruder.
Kommissar Lieberhardt, bitte nehmen Sie Platz.
Danke.
Als Wilhelm Mertin hörten wir den Schauspieler Richard Laufen.
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unangenehm mir das alles ist.
Und der gehörte ebenfalls zum rotierenden Die Jagd nach dem Täterensemble. 12 Mal war er dabei.
Ich möchte bloß wissen, wer das gemacht hat. Herbert war doch ein guter Mensch, Herr Kommissar.
Und so wie Erna Nitter immer die Leiche finden musste, so durfte Richard Laufen immer den möglichen Täter spielen.
Meine Frau ließ gerade das Badewasser ablaufen. Das Badewasser gurgelt so laut, wenn es abläuft, dass man nichts weiter hören kann.
Ja, schön verdächtig. Richard Laufen war Jahrgang 1907. Er gehörte wie Erna Nitter und Hans Pätsch zu den ersten Radiostars des NWDR. Schon 1948 sah man ihn im Kino. Der kleine Mann mit dem eleganten Schnäuzer empfahl sich später auch für Fernsehkrimis. Hier ist Richard Laufen 1960 als Kommissar in Stahlnetz.
Es ist 22.34 Uhr. Ich heiße Brandis. In dieser Stadt leben 700.000 Menschen. 247 von ihnen sind Kriminalbeamte. Ich bin einer davon. Der Leiter der Mordkommission.
Ja, man spürt den US-amerikanischen Einfluss. Stahlnetz war damals die NDR-Fernsehkrimi-Straßenfeger-Serie. Und diese bekannte Erkennungsmelodie liehen sich die Macher aus der True-Crime-Serie Dragnet. Die war natürlich das passgenaue Vorbild. Wahre Fälle aus den Akten der Kriminalpolizei mit Schauspielern nachgestellt. Genau wie bei Die Jagd nach dem Täter also. Richard Laufen ermittelte in Stahlnetz Fall Nummer 10, die Zeugin im grünen Rock.
Kennt jemand die Frau, die Waltraud heißt, die Frau mit dem grünen Rock? Das mit dem grünen Rock ist doch wohl sicher.
Ja, Herr Kommissar.
Kommissar Brandis sucht nach der Zeugin eines Verbrechens. Richard Laufen durfte aber auch als Offsprecher durch den Film führen und bekam herrliche Klischeetexte wie diesen hier.
Wir hofften, bei Tageslicht alle Spuren sicherzustellen, die uns vielleicht beim Licht der Handscheinwerfer entgangen waren. Was zu Beginn der Untersuchung falsch gemacht wird, kann nicht wieder gutzumachende Folgen haben.
Ja, natürlich. Auch die amerikanischen Dragnet-Kommissare sprachen auf diese Weise das Fernsehpublikum an.
Wir durchsuchten jeden Winkel. Kein Fetzen Papier blieb unbeachtet. Den Tatort muss man lesen können wie ein Buch. Erst wenn Satz für Satz zusammengestellt ist, wird das Buch verständlich.
Das leuchtet ein. Die 80er-Jahre-Komödien Die nackte Kanone oder Schlappe Bullen beißen nicht parodierten diese Art des Polizeifilms. Die erste deutsche Stahlnetz-Serie lief bis 1968. Sie brachte es auf 22 schwarz-weiße Episoden. Und Richard Laufen war mehrfach dabei, nicht mehr als Kommissar, aber als Anwalt und dann mal wieder als Verdächtiger. Die Stahlnetz-Produzenten und Regisseure hatten auch mit den frühen Edgar-Wallace-Kinofilmen zu tun. Und daher war es keine Überraschung, dass Richard Laufen im gleichen Jahr 1960 im Wallace Nummer 2, der Rote Kreis, mitmischte.
Entschuldigen Sie bitte, ich möchte gerne zum Landhaus von James Birdmore. Ich heiße Marl, Felix Marl. Ich
exportiere Holz.
Ach so.
Eddie Arendt, Klaus-Jürgen Wusso, Renate Ewert und Fritz Rasp spielten in Der Rote Kreis und eben Richard Laufen als windiger Geschäftsmann.
Von allen Objekten, die Jack Birdmore geerbt hat, interessiert mich nur das alte Lagerhaus an der Themse.
Und genau wie für Hans Pätsch wurden auch für Richard Laufen die Europa-Kinderhörspiele aus Hamburg später entscheidend. Man hörte ihn beispielsweise in 20.000 Meilen unter dem Meer, Black Beauty oder Meuterei auf der Bounty.
Als Kapitän und mein eigener Proviantmeister entscheide ich, was ungenießbar ist. Verstanden, Mr. Christian?
Aye, aye, Sir.
Kapitän Blei kehrt niemals um. Merken Sie sich das?
Aye, aye, Sir.
Richard Laufen hier als tyrannischer Captain William Blei, eine historische Figur.
Ab sofort bekommt jeder Mann nur halbe Ration. Und das verdorbene Zeug wird zuerst ausgegeben.
Das wird der Mannschaft nicht schmecken, Sir.
Nicht schmecken? Ach. Wer es wagt aufzumucken, der bekommt die Neunschwänzige zu schmecken.
Ein Hörspiel von 1977 mit Volker Brandt und Richard Laufen. Im Grunde nahmen sich die Europaverantwortlichen aller bekannten Genres und Stoffe an und wandelten sie zu Hörspielen um, die für Kinder und Jugendliche geeignet waren. Anfang der 80er Jahre erschien die Gruselserie auf Platten und Kassetten. Auch Richard Laufen war wieder zu hören in Die Nacht der Todesratte.
Das Gehirn der Ratte ist mit dem Gehirn dieser zweiten Ratte verbunden und mit dem des Schimpansen. Wenn wir keinen Fehler gemacht haben, werden Persönlichkeit der weißen Ratte mit allem Wissen, mit aller Begabung und mit allen Charaktereigenschaften in das Gehirn des Affen fließen. Nachdem wir dessen Gehirninhalt in das Gehirn der schwarzen Ratte entleert haben.
Richard Laufen als Viktor Frankenstein-Variante, der seiner Assistentin ein gewagtes Experiment demonstriert.
Während das Gehirn der schwarzen Ratte total überladen war, ist das der weißen völlig leer.
Wenn Sie mir vorher etwas von diesem Experiment gesagt hätten, wäre ich noch nicht aus dem Urlaub zurückgekommen.
Ja, allerdings, das hätte ich auch nicht gemacht. 1981 erschien Die Nacht der Todesratte. Man erkannte diese Schauerkrimis an den grellen pink-grünen Titelbildern. Die Europa-Gruselserie war für starke Nerven, auch wenn sie manchmal unfreiwillig komisch war. Sie stand in der Tradition von Schauerhörspielen der 40er und 50er Jahre. Und ich kann hier nicht von Richard Laufen schwärmen, ohne einen seiner bekanntesten Auftritte in Die drei Fragezeichen anzuspielen.
Übernehmt den Fall, Jungs. Ich glaube, ich kann euch vertrauen.
Direkt in der ersten Folge war er dabei, 1979. Das war die mit dem verschwundenen Superpapagei.
Er wurde gestohlen. Oder habt ihr schon mal gehört, dass ein Papagei mit seinem Käfig davon geflogen ist?
Die Fans wissen Bescheid.
Ich verstehe das alles nicht.
Ja. Aber jetzt gehen wir noch einmal weit zurück. Die älteste erhaltene Aufnahme von Richard Laufen stammt von 1946. Und damit komme ich noch einmal auf diesen komischen Rauschgift-an-Bord-Film zurück.
Kann ich Ihnen behilflich sein?
Als Synchronsprecher war Laufen so gut wie nie im Einsatz, aber in diesem Film ist er drin, eindeutig.
Wer andere eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und Sie werden wohl so schnell nicht wieder rausfinden, schätze ich. Komisches Gefühl, nicht?
Ja, hier war er wieder mal ein glitschiger Gangster in dieser deutschen Synchronfassung von Night Boat to Dublin.
Ich halte überhaupt die ganze Sache für ein Hirngespinst, die sich der Klaus da ausgedacht hat.
In den Die Jagd nach dem Täter-Hörspiel-Krimis nutzte die Regie das besondere Talent von Richard Laufen.
Was habe ich damit zu tun?
Seine Glanzrolle war der ausflippende Verdächtige.
Das ist ja alles Unsinn.
Der ins Straucheln gerät.
Das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein. Wer hat das getan? Ich habe ihn doch in die Rumpel...
In die Rumpelkammer geworfen. Das wollten Sie doch sagen, nicht wahr?
Ja, hier springt er mit Wonne in den Fettnapf. Immer wieder erlebte man in Die Jagd nach dem Täter, wie Laufen seine windigen Radiokriminellen in mehreren Phasen scheitern ließ. Zuerst leugnen.
Ich hab nichts gemacht.
Dann Widerstand.
Sie können mir nichts beweisen.
Dann Reue.
Ich wollte es nicht tun.
Und schließlich Selbstverleugnung.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Das ist die Krimischule der 50er und 60er, als die Schurken sich selbst ins Verderben keiften und die letzten Geheimnisse noch schnell fürs Publikum herausposaunten, bevor die Handschellen klicken.
Ich wollte es nicht. Hätte er mir das Geld gegeben, dann... Nein, nein, lassen Sie mich los! Los, los, los!
Und da wird er abgeführt. Richard Laufen. Ja, und noch ein Schauspieler dieser Garnitur war in Die Villa am Teufelssee dabei. Sie erinnern sich an diese Figur hier.
Glauben Sie mir doch, Herr Kommissar, ich habe nichts verbrochen. Ich bin unschuldig, Herr Kommissar, ich habe nichts getan.
Jetzt aber Schluss mit dem Gefasel.
Das ist noch einmal der Zellengenosse Schulte und damit Hans Irle.
Herr Kommissar, ich schwör's, ich war es nicht.
Na, wer denn dann?
Ich weiß es nicht.
Auch Hans Irle hatte einen Typus drauf, den man in die Jagd nach dem Täterkrimis gut einsetzen konnte. Den ängstlichen Verdächtigen.
Sie haben die Tote entdeckt, Monsieur Le Faucheur?
Ja, Herr Kommissar.
Wann war das?
Heute Morgen. Ein paar Minuten vor vier.
In diesem Krimi namens Grüne Splitter im Handschuh von 1960 war Irle ein Matrose.
Nun ja, Sie werden ja doch drauf kommen. Wir schmuggeln hier alles ein bisschen, nicht wahr?
Was denn?
Zigaretten.
Marihuana?
Nein. Ganz gewöhnliche.
Mhm. Hans Irle wurde 1925 geboren, war also jünger als Hans Pätsch und Richard Laufen. Doch der schauspielerische Werdegang weist Parallelen auf. Auch er war ein Radioveteran des NWDR.
Ein Arzt muss kommen. Der Herr, der vor 10 Minuten kam, ich hörte plötzlich einen Schrei und dann einen Fall. Im Kundenraum am Tresor 8.
Das ist die älteste erhaltene Krimi-Aufnahme des Hans Irle. 1955 entstand in Hamburg eine Serie namens Prozessakte Vampir. Irle spielt einen Bankangestellten und der Detektiv war Heinz Drache. Den hören Sie hier auch am Anfang ganz leise.
Kann ich helfen?
Sind Sie Arzt?
Wenn es nötig ist,
auch. Kommen Sie, er rührt sich nicht.
Wo liegt ihr?
Sie sagen... In Kabine 8. Bitte gleich dort drüben.
Kabine 8. Ja, bitte.
Hans Irle debütierte Ende der 40er Jahre im Theater. Man sah ihn in den Hamburger Kammerspielen, im Schauspielhaus und dem Ohne-Sorg-Theater. Als Synchronsprecher arbeitete er nicht oft, doch im Kino war er zu sehen. Im Hauptmann von Köpenick etwa neben Heinz Rühmann oder auch in dem Wallace-Film Die toten Augen von London und dem Drama Polizeirevier Davidswache. Und in den Hamburg-Fernsehkrimis Stahlnetz, dem Kriminalgericht oder Polizeifunk ruft.
Mr. Dexter ist da, Sir.
Ja, soll reinkommen.
1966 bekam Irle diese wiederkehrende Serienrolle, den Rechtsanwalt Archibald Archie Pillow.
Hallo Archie, mein Sohn, wo brennst denn?
Es dauert ja eine Ewigkeit, bis du hier bist. Erinnerst du dich an Phil Morland?
Ist das nicht so ein Knabe, den du mal verteidigt hast?
Ja, war wegen Bankraub angeklagt. Aber das geraubte Geld blieb verschwunden.
Eine schwarz-weiße ZDF-Krimiserie. Sie hieß Cliff Dexter.
Nein, Cliff, die Sache ist ernster. Ich habe einen Tipp bekommen. Seine uns unbekannten Freunde von damals befürchten, dass Phil Morland mit dem Geld verschwindet, ohne sie auszuzahlen. Aha. Ich möchte verhindern, dass irgendwas passiert oder dass Morland irgendeine neue Dummheit begeht.
Cliff Dexter lief nur 2 Staffeln lang. Hans von Borjody spielte den smarten Cliff, dessen Freund Archie ihm die Fälle zuschusterte. 25 Minuten dauerten diese Minikrimis für den Vorabend im 2.
Bring Morland zu mir, Cliff.
Okay, Archie. Ich kann's ja mal versuchen.
Cliff Dexter war ein Schmunzelkrimi-Agent der 60er. Auch Percy Stewart oder John Kling, vielleicht auch Graf Joster oder Butler Parker gehörten in dieses Genre. Hans Irle aber spielte über Jahrzehnte in typisch Hamburger Fernsehserien. Etwa in Kapitän Harmsen oder St. Pauli Landungsbrücken. Und natürlich machte Irle auch Bekanntschaft mit den Kinderkrimis von Europa.
Verschwindet zum Teufel!
Ihr habt ja nichts zu suchen.
Sind Sie Hilfs-Sheriff Lopez?
Ja, Diablo, der bin ich.
Diesen Ausschnitt können die beinharten Fans der 3 Fragezeichen sofort einordnen.
Und ich habe genug von eurer blöden Schatzsucherei. Verschwindet!
In dieser frühen Folge von 1980 gingen Justus, Peter und Bob auf Schatzsuche. Eine gefährliche Erbschaft musste gefunden werden.
Dann meint ihr, der alte Dingo hat tatsächlich was versteckt?
Ja, und wir brauchen ihre Hilfe.
Hans Irle spielte hier einen Sheriff, der zur Lösung des Rätsels beitragen konnte. Und er lernt einen ungewöhnlichen Ausdruck kennen.
Sie müssen uns sagen, wo der Billabong ist.
Billabong? Was ist denn ein Billabong?
Ein Gewässer.
Das Wort Billabong hat man nie wieder irgendwo gehört, nur in diesem Kinderkrimi. Hans Irle spielte mehrfach in den Europa-Produktionen mit. Und man sah ihn lange im Fernsehen, noch in den 90ern in Schwarz-Rot-Gold, dem Großstadtrevier und die Männer vom K3. Alles NDR-Serien. Auch die Hörspielabteilung des Senders blieb Irle treu. Er wurde ein vielbeschäftigter Nebendarsteller. Hier ist er 1990 in einem Krimi namens Der Geschichtenerzähler.
Morgen, Herr Postvorsteher.
Tag, Herr Direktor.
Ein Zweiteiler nach Patricia Highsmith. Hans Irle hat einen Kurzauftritt neben Bruno Ganz.
Sie haben doch auch mal nach einer jungen Frau gefragt.
Sie haben ja ein tolles Gedächtnis.
Hey, freundliche Kunden fallen auf.
Wissen Sie inzwischen, wer sie ist? Die junge Frau?
Och ja, das klingt nach Mrs. Lehmanns.
Lehmanns? Wohnt sie hier in der Nähe?
In einem der Sommerhäuser unten am Strand. Ihr Mann kommt am Wochenende immer raus. Wen suchen Sie denn eigentlich?
Vielen Dank jedenfalls.
Hans Irle wäre im letzten November 100 Jahre alt geworden. Er war der Herr der Nebenrollen mit einer langen NWDR- bzw. NDR-Vergangenheit. Zwischen 1948 und 97 war er in rund 150 Hörspielen aller Gattungen besetzt. Allein in Die Jagd nach dem Täter war er 12 Mal dabei. Und aus dieser feinen Serie werden wir bald wieder mehr hören.
Hier ist das zweite Programm des Norddeutschen Rundfunks.
Sollten Sie nun Lust auf weitere NDR-Radioklassiker bekommen haben, so finden Sie diese hier nebenan in der ARD-Audiothek. Das eben erwähnte Gerhard-Hauptmann-Stück Michael Kramer von 1949 steht dort komplett. Und nicht nur Hans Pätsch ist dabei, sondern auch Erna Nitter, natürlich als Hausmädchen. Und noch eine Literaturbearbeitung ist sehr interessant.
Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters.
Genau, Michael Kohlhaas nach Heinrich von Kleist. Und das war wieder Richard Laufen, der in diesem 1962er Hörspiel auch dabei ist. Und es lohnt sich auch noch ein NDR-Krimi mit einem sehr gut versteckten Hans Irle. Er heißt Blankenhorn und der Blaumörder von 1994. Hier hören Sie Irle in einer seiner letzten Rollen. Alles in der Audiothek.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern.
Das war ein tolles Potpourri, so ein richtiges Radiokaleidoskop.
Dies ist unsere 7. Staffel mit 9 Folgen. Ab sofort sind wir wieder jeden Donnerstag zur Stelle, immer eine Woche vor den anderen Plattformen in der ARD-Audiothek.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Kein Mucks, mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.